Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. In der arabischen Welt sagen immer mehr Menschen, sie seien nicht religiös. Das hat eine Studie ergeben. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Außerdem berichten wir über Shalom Aleikum, ein Projekt, bei dem Juden und Muslime miteinander ins Gespräch kommen. Und wir stellen Ihnen ein Buch vor, in dem es um den politischen Islam geht. Damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wenn es um Religion in der arabischen Welt geht, dann dominiert bei uns im Westen meistens die Wahrnehmung, dass die Menschen dort besonders fromm sind, dass der Glaube dort wichtiger ist als hierzulande, dass der Islam im Alltag eine große Rolle spielt und nicht nur im Alltag, sondern auch in der Politik. Deshalb ist die Studie, die Forscher der Universität Princeton jetzt im Auftrag der britischen BBC veröffentlicht haben, so erstaunlich. Da kommt nämlich raus, dass sich immer mehr Menschen in den arabischen Ländern als nicht religiös bezeichnen. Auch das Vertrauen in religiöse Autoritäten und islamistische Bewegungen ist demnach drastisch gesunken. Christian Röther hat die Ergebnisse der Studie.
Forscherinnen und Forscher der Universität Princeton sind in der arabischen Welt von Tür zu Tür gegangen. Im Auftrag des britischen Rundfunks BBC haben sie insgesamt 25.000 Menschen persönlich gefragt, wie religiös sie sind. 13% haben geantwortet, ich bin gar nicht religiös. Das ist ein deutlicher Anstieg. Vor 5 Jahren haben das nur 8% gesagt. Und von den jungen Menschen unter 30 sagen heute sogar 18%, sie seien nicht religiös. Zahlen, die den Ethnologen Roman Leumeier nicht überraschen. Leumeier leitet an der Universität Göttingen das Forschungsprojekt Private Pieties, zu Deutsch private Frömmigkeiten. Es befasst sich mit dem religiösen Wandel in der islamischen Welt.
Unser Forschungsprojekt hat beispielsweise auch ergeben, dass wir in Marokko, in Tunesien, in Ägypten, in Libanon, im Iran solche Entwicklungen haben, die gerade bei den Jugendlichen sehr ausgeprägt sind. Es gibt da Bewegungen, die sich zum Beispiel ganz deutlich und auch offiziell präsentieren als Vereinigung der marokkanischen oder der tunesischen Atheisten. Und auch im öffentlichen Erscheinungsbild merkt man in einer ganzen Reihe von Ländern, insbesondere auch wieder in Tunesien, dass sich die Jugendlichen von religiösen Normen abwenden. In Tunesien sind beispielsweise bei jungen Männern lange Haare inzwischen üblich, Tätowierungen und andere Zeichen, dass man sich nicht mehr religiös definiert.
Tunesien fällt in der aktuellen Studie besonders auf, als das Land, in dem die meisten Menschen sagen, dass sie nicht religiös sind. Über 30%. Damit hätte sich die Zahl der Religionsfreien in Tunesien in den vergangenen 5 Jahren verdoppelt. Der Soziologe Munir Saidani schaut allerdings ein wenig skeptisch auf diese Zahlen. Saidani ist Professor an der El Manar Universität in der tunesischen Hauptstadt Tunis.
I think that this question is not properly put.
Die Frage sei falsch gestellt, meint Saidani. Das Wort religiös würden viele Menschen in der arabischen Welt mit Politik in Verbindung bringen. Und weil sie sich mit den politisch-religiösen Bewegungen nicht identifizieren, würden die Befragten sagen, sie seien nicht religiös. Aber würde man stattdessen fragen, glauben sie an Gott? Dann würden 99% Ja antworten, meint der Soziologe.
If you transform this question in, are you believing in God? Almost, I think, you will have 99% of respondents, yes.
Dann wäre das in erster Linie eine Abwendung von der institutionalisierten Religion. Und das gelte nicht nur für Tunesien, sondern auch für die übrigen arabischen Länder. Befragt wurden in der aktuellen Studie Menschen aus insgesamt 11 Ländern, neben Tunesien auch aus Marokko, Algerien, Libyen, Ägypten, Sudan, den Palästinensergebieten, Jordanien, Libanon und Irak bis hin zum Jemen. Nicht dabei sind Saudi-Arabien und die Golfstaaten. Diese Länder wollten keine unabhängigen Interviews ermöglichen, so die Forscher. Und auch das Kriegsland Syrien ist nicht Teil der Studie. Die Ergebnisse wären in diesen Ländern aber wohl ähnlich ausgefallen, vermutet der Ethnologe. Soziologe Roman Leumeier.
Syrien beispielsweise war in der arabischen Welt immer schon ein Land, in dem es relativ große Bevölkerungsgruppen gegeben hat, die sich nicht als religiös definiert haben. Und auch in Saudi-Arabien haben sich in den letzten Jahren erstaunliche Entwicklungen ergeben. Es gibt eine ganze Reihe von Dissidenten, die sich auch öffentlich zur Religion äußern, und zwar kritisch. Und das ist in dieser Studie eben noch nicht berücksichtigt. Aber gut, keine Studie ist perfekt.
Weitgehend deckt sich die BBC-Studie aber mit den Beobachtungen von Roman Leumeier. Zum Beispiel, dass religiöse Führungspersonen in der arabischen Welt massiv an Einfluss verlieren. Laut der Studie sagt nur noch jeder fünfte Befragte, dass er oder sie religiösen Autoritäten vertraut. In vielen Staaten hat sich dieser Wert in den vergangenen Jahren halbiert. Und auch islamistische Bewegungen und Parteien haben deutlich an Zustimmung eingebüßt, wie die Hamas, die Hisbollah oder die Muslimbruderschaft. Auch ihnen vertraut laut der Studie nur noch jeder Fünfte. Auch das ist in etwa eine Halbierung. Einzige Ausnahme in der Studie ist der Jemen. Gegen den allgemeinen arabischen Trend steigt hier die Zustimmung für religiöse Autoritäten und islamistische Bewegungen. Und die Menschen geben auch an, dass sie in den vergangenen Jahren religiöser geworden sind. Wie die Studie sieht auch Roman Leumeier die Erklärung dafür im Krieg, der in dem Land seit einigen Jahren herrscht. Und in dem Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten.
Was im Jemen festzustellen ist, ist natürlich eine religiöse Polarisierung oder eine religiöse Radikalisierung auf unterschiedlichen Ebenen, weil es nicht nur eine verstärkte Mobilisierung im Nordjemen für die sogenannten Houthi-Rebellen gegeben hat, sondern weil es auch in anderen Teilen des Jemen eine vergleichsweise starke Mobilisierung für ganz radikale islamistische Gruppierungen gibt, die gegen die Houthi kämpfen. Von daher findet in Jemen die Auseinandersetzung um die Zukunft des Staates eben auch sehr stark auf einer religiösen Ebene statt. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass religiöse Fragestellungen sich anders entwickelt haben als in anderen Ländern der Region.
Die entwickeln sich derzeit offenbar weg von der Religion. Doch diese Entwicklung muss in den kommenden Jahren nicht zwangsläufig so weitergehen, meint der Göttinger Ethnologe Roman Leumeier.
Das Religiöse nimmt derzeit in gewissen Formen an Gewicht ab und kann aber in ein paar Jahren in anderen Formen, in anderen Gestaltungen wieder zurückkommen. Das müssen nicht die gleichen sein wie heute. Was im Moment beispielsweise zu beobachten ist, dass es einen deutlichen Trend hin zu einer Individualisierung der Gesellschaften kommt in dieser Region und dass Individualisierung aber auch bedeutet, dass sich die Menschen nicht nur ins Private zurückziehen, sondern auch ins Spirituelle.
Entwicklungen, mit denen sich Roman Leumeier und sein Team in ihrem Forschungsprojekt befassen, zum religiösen Wandel in der islamischen Welt.
Es gibt ganz erstaunliche Entwicklungen in diesem Bereich, die in der westlichen Analyse noch kaum erfasst werden. Beispielsweise eine Hinwendung zu Yogakursen, eine Hinwendung zu Buddhismus, auch eine Hinwendung zu New Age-Bewegungen in vielen Ländern der Region, die zum Teil 10-20% der Bevölkerung, insbesondere in den Mittelschichten, in den urbanen Zentren erfassen.
Dass immer mehr Menschen in der arabischen Welt sagen, ich bin nicht religiös, das muss also nicht bedeuten, dass Religion aus der Region verschwindet. Auch der tunesische Soziologe Mounia Saidani glaubt, dass die Menschen schon bald wieder ganz anders antworten könnten, wenn sie nach ihrer Religion gefragt werden.
I think that if we put this same question to the same respondents in 2 or 3 years, you will have another statistics.
Was sich aber sicher sagen lässt, es gibt einen Trend weg vom politisierten Islam hin zu mehr Individualität. In der arabischen Welt ist in Sachen Religion einiges in Bewegung.
Denn immer mehr Menschen in der arabischen Welt bezeichnen sich als nicht religiös. Über die Studie der Universität Princeton war das Christian Röther. Die arabische Grußformel Salam Aleikum heißt Friede sei mit dir oder mit euch. Das hebräische Shalom hat fast die gleiche Bedeutung, Friede. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat jetzt ein Projekt gestartet mit dem Titel Shalom Aleikum, also eine Kombination aus hebräischer und arabischer Sprache. Damit ist das Thema schon im Titel genannt. Es geht um den Dialog zwischen Juden und Muslimen, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und die Frage, was man gegen Radikalisierung tun kann. Carsten Dippel hat zugehört.
Das ist ja beides in mir drin. Also ich bin nicht das eine ohne das andere. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ich jetzt nicht heute meine Unternehmermütze aufhab und morgen die Judenmütze aufhab, sondern das geht Hand in Hand und das bin ich als Person.
Nelly Kranz hat mit Nellys Network ein Unternehmen gegründet, das themenspezifische Bildungsreisen für Politik und Wirtschaft nach Israel anbietet. Sie ist der Einladung des Zentralrats der Juden in Deutschland in die Berliner Kalkscheune gefolgt. Hier treffen an diesem Abend Dutzende jüdische wie muslimische Jungunternehmer aufeinander. Sie tauschen sich aus, hören einander zu, erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten.
Also was mir besonders gut gefallen hat, ist die Normalität hinter der Sache, Muslim oder Jude in Deutschland zu sein. Man hat Zweifel und Bedenken und fällt hin und scheitert und steht wieder auf und macht weiter als Unternehmer. Das ist egal, welche Hautfarbe, Haarfarbe, Religion du zugehörst. Du hast denselben Struggle.
Aufgewachsen ist Nelly Kranz in München. Nach dem Abitur zog sie nach Israel, wo ihre Eltern herkommen. Heute lebt sie wieder in Deutschland. An diesem Abend begegnet sie unter anderem Faruk Tuncer, Mitgründer und Geschäftsführer von Politeia, einem Unternehmen, das Stadtverwaltungen bei Digitalisierungsmaßnahmen hilft. Tunchers Großeltern kamen einst als türkische Gastarbeiter nach Deutschland.
Das Interessante ist eigentlich nicht das Religiöse, für mich zumindest, habe ich aus der Diskussion so mitgenommen, sondern dass man irgendwie eine Minderheit ist und einen anderen Blickwinkel auf Dinge hat, weil man es gewohnt war, eben zum Beispiel zu Hause das eine kennenzulernen, aber die Mehrheit denkt anders als ich.
Ein Dialog unabhängig von verfassten institutionellen Strukturen. Das ist das, was dem Zentralrat mit seinem Projekt Shalom Aleikum vorschwebt. Es geht um die ganz normalen Mitglieder der beiden Gemeinschaften, um Studierende, Sozialarbeiter, um die Ärztin, den Rechtsanwalt oder, wie an diesem Auftaktabend in Berlin, um Jungunternehmer. Das Projekt Shalom Aleikum will den Blick aufeinander richten, sagt Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Neu ist das Format. Wir gehen ja weg von einem theologischen Diskurs hin zu einem gesellschaftlichen Diskurs. Und hier wollen wir genau dort ansetzen, wo Menschen auch tatsächlich in ihrem Alltag sind.
Die Kontaktaufnahme in einer Szene, die es gewohnt ist, schnell und direkt zu agieren, lief spielend. Telefonnummern wurden getauscht, Ideen für eventuelle gemeinsame Projekte entworfen. Das Projekt Shalom Aleikum wird von der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert und finanziell unterstützt. Dass sich die Politik hinter dieses Projekt stellt, begrüßt Nizan Brautmann, die als Jungunternehmerin in der Immobilienbranche tätig ist.
Ich hatte sehr lange das Gefühl, dass weggeschaut wird, dass die Problematik von diesem neuen Rassismus oder Antisemitismus, egal in welcher Form, eben so ein bisschen totgeschwiegen wird. Und ich hatte heute das Gefühl, man schaut hin und es wird auch offen angesprochen.
Ihren Militärdienst hat Brautmann in Israel absolviert, bevor sie zurück nach Berlin ging. Naomi Afia Günnes-Schneider wuchs in einem Dorf in Nordrhein-Westfalen auf. Als Afrodeutsche, wie es ihr oft entgegenschallte, weiß sie, wie sich Ausgrenzung anfühlt. Die Muslimin lebt heute in Wien und entwirft für ihr eigenes Label Naomi Afia sogenannte Modest Fashion. Kleidung, die modern ist und dennoch religiöse Vorschriften berücksichtigt.
Ich bin schon auch im interreligiösen Dialog immer wieder tätig, aber man bleibt auf einer Ebene immer. Und ich finde es super spannend, einfach sich auf einer ganz anderen Ebene zu treffen, die beruflich ist, die wo jede Person eine ganz andere Geschichte, ganz andere Erfahrung hat und sich da einfach auszutauschen und diesen Identitätsaspekt trotzdem mit reinzunehmen, der aber auch wieder bei jeder Person unterschiedlich ist.
Unter Muslimen hierzulande und erst recht unter jenen muslimischen Migranten, die aus Frontstaaten des Nahostkonflikts wie Syrien kommen, sind antijüdische Vorurteile stark verbreitet. Hier anzusetzen sei dringend geboten, sagt Micha Brumlik, Seniorprofessor am Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg.
Ich glaube, das Projekt kann erreichen, dass Muslime und Juden sich wechselseitig besser verstehen und sie realisieren, dass sie hier in Deutschland, im Ausland die Chance haben, eine neue Beziehung religiös-kultureller Art zueinander aufzubauen, die nicht mehr von den Spannungen im Nahen Osten überlagert wird.
Boris Moschkowitz, der mit seiner Firma Aleph Sana auf den Import von medizinischem Cannabis setzt, engagiert sich schon seit vielen Jahren auf lokaler Ebene für den Dialog. So hat er in Berlin-Kreuzberg einen jüdisch-türkischen Roundtable organisiert. Er erlebe häufig aber auch die andere Seite, Momente, wo Dialog nicht mehr fruchtet.
Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, gibt es Bereiche, wenn meine Frau beispielsweise ihre Kette mit Davidstern umhängt, dass wir spüren, dass dies kritisch gesehen wird, ob das nun zunächst Blicke bis hin zu Bemerkungen, Gott sei Dank noch keine Gewalt, aber dennoch eine aggressive Grundstimmung gegenüber dem Jüdischen.
Die Kinder von Boris Moschkowitz gehen in einen liberalen jüdischen Kindergarten. Dort erlebt er eine zunehmend defensive Haltung anderer Eltern.
Es war so, dass mir immer mehr gesagt haben, verzichtet doch darauf. Wie könnt ihr, warum tragt ihr denn noch den Davidstern? Und diese Einschränkung im alltäglichen Leben, das ist schon bedenklich, dass es so weit gekommen ist.
Doch auch auf jüdischer Seite in Deutschland gäbe es Vorbehalte gegenüber Muslimen, bis hin zu islamophoben Einstellungen, sagt Zentralratspräsident Josef Schuster.
Das muss man auch ganz ehrlich und klar so sagen. Und wenn es uns darum geht, Vorurteile abzubauen, dann ist das für mich auch ein Begriff der Prävention, die weder die eine noch die andere Seite unter Generalverdacht stellt.
Der Zentralrat setzt große Hoffnungen in das Projekt.
Wenn es gelingt, auf dieser Ebene Menschen unterschiedlicher Religionen, hier Juden und Muslime, ins Gespräch zu bringen, Menschen, die von Haus aus sicherlich erst einmal mit Vorurteilen gegenseitig belastet sind, wenn wir zunehmend zu einem Miteinander kommen zwischen Juden und Muslimen, dann wird einer zunehmenden Radikalisierung auch der Boden entzogen.
Und die nächste Veranstaltung dieser Art findet am Donnerstag in Würzburg statt. Carsten Dippel berichtete. Politologin Nina Scholz und der Historiker Heiko Heinisch haben schon mehrere gemeinsame Bücher zum Thema Islam veröffentlicht. So etwa zum Streit über Mohammed-Karikaturen oder über die Rolle der Menschenrechte im Islam. Jetzt haben sie ein neues Buch vorgelegt. Es geht darin um radikale Islamisten und die Frage, wie gefährlich der politische Islam ist. Alles für Allah heißt der Titel. Abdul Ahmad Rashid stellt das Buch vor und lässt zunächst den Co-Autor zu Wort kommen.
Wir haben versucht, Fakten zusammenzutragen, die Ideologie des Islamismus mal aufzudecken, zu sagen, worum geht es diesen Organisationen überhaupt, was vertreten die genau und wie sind sie organisiert, welche Organisationen finden sich da zusammen und wie gehen sie vor, wie versuchen sie, ihre Ideologie in die Gesellschaft hineinzutragen.
Heiko Heinisch ist Historiker, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Phänomen des politischen Islam, vor allem in Deutschland und auch in Österreich, wo der Wissenschaftler seit vielen Jahren lebt. Er sieht in diesen politischen Auslegungen des Islam eine Bedrohung.
Die Gefahr besteht vor allen Dingen darin, dass sich innerhalb des Islam in den letzten 40 Jahren eine fundamentalistische Lesart des Islam quasi als Mainstream durchgesetzt hat. Zunächst in den Ländern der islamischen Welt, aber von dort ausgehend natürlich auch in den Communities hier in Europa.
Was ist in den vergangenen 40 Jahren passiert? Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen? Heiko Heinisch und seine Co-Autorin, die Politologin Nina Scholz, geben darauf Antworten in ihrem neuen Buch. Sie skizzieren die Entwicklung des politischen Islam vom Ende des Kalifates 1924 über den Aufstieg der ägyptischen Muslimbruderschaft zu einer islamistischen Internationalen bis hin zu dem Jahr 1979 und der Machtübernahme des schiitischen Geistlichen Ayatollah Khomeini im Iran. Diese Entwicklung sei dann auch nach Europa gelangt. Doch welche Merkmale trägt der politische Islam? Oft wird er auch als Islamismus bezeichnet. Worin unterscheidet er sich für die beiden Autoren von dem gängigen Islamverständnis? So schreiben sie in ihrem Buch:
Der Islamismus kann als islamischer Puritanismus beschrieben werden. Für viele Muslime scheint es das klar strukturierte Korsett sozialer Normen, klarer Regeln des Erlaubten und Verbotenen zu sein, das die Attraktivität des Puritanismus ausmacht. Er ersetzt jegliche individuelle Verantwortung sowie eigenständige Auseinandersetzung mit dem Islam. Das gute und richtige Leben, das gleichzeitig das Heil im Jenseits garantiert, besteht dann einzig in der Einhaltung des Regelwerks.
Das Problem sei jedoch, so Scholz und Heinisch, dass diese Religiosität nicht im privaten Raum gelebt werde, sondern, als göttliche Gebote präsentiert, in den öffentlichen und politischen Raum dränge. So sei der Aktionismus vieler Muslime zu verstehen, ihre Religion nach außen zu tragen.
Wenn wir vom Ramadan reden, dann kann man sagen, vor 20 Jahren haben Nicht-Muslime in unseren Ländern vom Ramadan quasi nichts mitbekommen. Muslimische Familien haben das zu Hause für sich gefeiert. Weder an Schulen war das ein Thema, noch war das irgendwo in der Öffentlichkeit ein Thema. Das war eine private Angelegenheit oder eine Angelegenheit innerhalb von einer bestimmten religiösen Community, von einer Moscheegemeinde. Ramadan ist seitdem zu einem öffentlichen Event geworden. Das ist was, das steht in Zeitungen, wir reden davon, wir lesen permanent davon. Das ist einfach breit öffentlich geworden. Jetzt gibt es diesen Ramadan. Dieser Ramadan bedeutet, dass Muslime fasten. Es fragt niemand mehr nach, ob wirklich alle Muslime fasten im Ramadan, sondern es ist akzeptiert worden, das tun Muslime halt.
Vielfach wird argumentiert, es sei doch gut, wenn muslimisches Leben hierzulande öffentlich werde. So könne der Islam seine Fremdheit ablegen und Muslime heimisch werden. Heiko Heinisch lässt diesen Einwand nicht gelten.
Es wäre kein Problem, wenn Moscheegemeinden öffentliche Iftar, also Fastenbrechfeste, veranstalten würden und dazu ihre Umgebung einladen würden. Quasi so ein Tag der offenen Tür am Ramadan. Das Problem, was wir aber haben, ist, dass es eine ganz bestimmte Richtung ist, die da öffentlich auftritt. Und zwar egal, ob in Deutschland oder in Österreich, die Personen und auch die Organisationen, die hier am meisten Öffentlichkeit beanspruchen, auch bekommen, kommen alle irgendwie aus diesem Umfeld politischer Islam und die geben halt ein ganz bestimmtes Regelkonzept vor.
Für die ihrer Einschätzung nach bedrohliche Entwicklung machen Scholz und Heinisch eine Minderheit unter den Muslimen verantwortlich, die Mehrheit in Geiselhaft nehme und den Ton in der Debatte bestimme.
Die immer am lautesten von der Vielfalt des Islam reden in der Öffentlichkeit, sind im Prinzip diejenigen, die das, was Islam ist, immer stärker einschränken. Ob das ist das Einhalten des Ramadan, das Tragen des Kopftuchs, also eine ganze Menge von angeblich islamischen Regeln, die immer stärker durchgesetzt werden, dass das der Islam ist. Und nur wer das wirklich einhält, ist ein guter Muslim.
Allen im Buch genannten Organisationen sei eines gemeinsam, so die Autoren. Sie strebten die Umgestaltung von Staat und Gesellschaft nach islamischen Regeln an. Daher auch der Untertitel des Buches, wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert. Doch tut er das wirklich? Welche Anzeichen gibt es dafür?
Das Beispiel eben, dass sich kaum noch eine Zeitung traut, eine Mohammed-Karikatur abzudrucken, ist irgendwie so offenkundig, dass sich da was verändert hat, weil mir fällt ehrlich gesagt kein anderes Thema ein, bei dem Medien davor zurückschrecken würden, dem mittels Karikaturen oder kritischen Artikeln zu begegnen, außer dieses eine Thema.
In ihrem Buch gehen Scholz und Heinisch hart mit dem politischen Islam ins Gericht. Es stellt sich jedoch die Frage, darf eine Religion nicht politisch sein? Ähnliche Tendenzen gab es zumindest auch im Christentum.
Wir hatten das. Wir hatten in Österreich unter anderem ein politisches Christentum, also einen politischen Katholizismus Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der war hochproblematisch. Der war nämlich genauso hochproblematisch, wie es ein politischer Islam ist. Der hat eben auch versucht, demokratische Entwicklung abzuwürgen und eine Gesellschaft auf vermeintlich katholischer Grundlage zu errichten. Von daher ist immer, wenn Religion eben nicht mehr nur Religion ist, sondern wenn sie zu einer Ideologie wird, zu einer politischen Ideologie, dann wird sie zu einem problematischen Faktor in der Gesellschaft, über den man zumindest mal reden sollte.
Den möglichen Vorwurf, sie würden mit ihrem Buch Islamhassern Argumente liefern, wollen die Autoren nicht stehen lassen.
Wenn tatsächlich diese Gruppen das Bild des Islam in der Öffentlichkeit prägen, dann gehe ich eher davon aus, dass in Teilen der Bevölkerung sowas wie Islamfeindlichkeit noch mehr anwachsen wird, weil diese Gruppen eben sehr offen für Segregation eintreten. Und das spürt man in den Stadtvierteln, wo sie aktiv sind und wo sie maßgeblichen Einfluss auf die Communities haben.
Alles für Allah ist trotz des reißerisch anmutenden Titels ein sehr lesenswertes Buch, das kenntnisreich und unaufgeregt auf die Strategien und die Gefahren des politischen Islam für die westlichen Gesellschaften hinweist.
Abdul Ahmad Rashid war das über das Buch von Nina Scholz und Heiko Heinisch. Es heißt Alles für Allah, wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert. 160 Seiten sind im Molden Verlag erschienen und kosten 20 Euro. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatten Christiane Florin und Andreas Mein. Nach den Nachrichten um 10 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunktthema bipolare Störungen. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.